schön, dass ihr da wart. Seid, hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga live, der Supershow, die heute einfach mal schneller losgeht, als man mit dem Mund ziehen kann.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Freue mich sehr, schön, dass ihr da seid heute. Ja, wieder ein bisschen verschoben hier, das machen wir immer ganz gerne, wenn wir zu viert sind. Ralle fehlt heute, aber Nico ist selbstverständlich da. Hallo Nico.
Und moin. Moin, moin.
Tobi, der arrogante Schnösel von Sport 1, hat sich quasi zu uns hinabbegeben in unsere Runde und ist nochmal zu uns zurückgekehrt. Schön, dass du da bist, Tobi.
Ist das der Abschied jetzt, das Abschiedssendung oder was?
Ja. Schön übrigens, Eddie, dass du direkt in den Kommentaren versuchst, gleich noch zu punkten, weil wir Doppelpass. Was hast du geschrieben? Ich habe ihn entdeckt, ich habe ihn groß gemacht, er hat mir alles zu verdanken.
Ja, stimmt ja auch. Ich glaube, Tobi sieht das auch so. Rausgeholt aus seinem komischen Taktikblock da rausgeholt und in die große Showbühne mehr oder weniger gezogen. Er verdankt mir alles und das hat man auch gesehen im Doppelpass. Viele sachliche Einschätzungen hätte ich genauso abgeben können.
Definitiv.
Das ist die Frage, warum du nicht da warst.
Das kommt noch.
Achso. Ja.
Die arbeiten sich vor. Erst war.
Ich habe so meine Vorgeschichte mit Marcel Reif, deshalb ist das nicht so einfach.
Ja, es war Max da und dann war Tobi da und das habe ich irgendwie vergessen. Nee, und dann als nächstes kommst dann du.
Basti war eigentlich sollte Tobi, jetzt kann man es ja sagen, Tobi sollte ja eigentlich schon vor 2 Wochen da sein, weil muss er aber dann krank absagen und dafür ist ja dann Basti Rett eingesprungen. Ja. Und jetzt haben sie sich aber trotzdem nochmal gelassen.
Darüber wollen wir auch sprechen. Also das ist tatsächlich jetzt schon unser Tagesordnungspunkt 1. Tobias Escher bei Sport 1 beim Doppelpass. Erzähl doch mal, wie war's denn?
War nett, war aber, was mich dann sehr überrascht hat, es war gar nicht unbedingt so viel anders als jetzt bei uns in der Sendung. Weil dieses Set, das steht ja da mitten im Hilton von
Flughafen.
Flughafen, genau. Flughafen, da kommst du rein und dann ist da, denkst du ja eigentlich, das ist so eine riesige Halle und da sind 1000 Leute oder sowas, aber dann ist das eigentlich nur eine kleine Ecke von diesem Foyer, wo sie dann das Studio aufgebaut haben. Ist nicht unbedingt viel größer als jetzt der Raum, in dem ihr sitzt. Nur, dass da ein paar mehr Kameras rumstehen, ein paar mehr Kameraleute und sowas. Und dass es halt eine Maske gibt. Das war auch, haben sie mich schön geschminkt.
Hab ich gesehen.
Aber sie haben dir erlaubt, die Klamotten anzulassen.
Ja, da hast du keine Klamottenvorschriften. Marcel Reif kommt ja immer ohne Socken. Warum auch immer er das tut. Das ist irgendwie so auch ein Insider-Gag dort. Winter geht erst los, wenn Marcel Reif Socken anzieht. Und ja, ich fand es war eine ganz nette Runde. Muss ja gestehen, ich gucke jetzt auch nicht regelmäßig Doppelpass, habe das nicht in den letzten Wochen verfolgt. Aber ich fand, es war relativ sachlich. Wir haben viel über Themen gesprochen. Da waren ja auch nette Leute da. Christoph Biermann war da, den kenne ich auch schon ein bisschen.
War auch schon bei uns zu Gast.
Genau. Ewald Lien habe ich nochmal nahegelegt, nochmal zu uns rüberzukommen. Der ist ja auch bei St. Pauli als Botschafter tätig. Mhm. Auch ein sehr netter Mensch. Ja, ansonsten habe ich gar nicht so viel zu erzählen. Das ist gar nicht viel anders, als wenn wir bei uns in der Sendung sitzen.
Aber wenn du das sagst, das Gefühl von der Frage her, so, wer ist dann so der Marcel Reif hier in dieser Runde? Wer der Ewald Lien? Und wer der Kakao?
Also muss es zwangsläufig dieselben Rollenbilder geben?
Nö, ich habe gedacht, das ist vielleicht ein lustiges Spiel, jetzt mal die Frage zu stellen.
Wer der Marcel Reif ist?
Ja.
Oh. Vom modischen Geschick her.
Ja, guck mal, du bringst dich jetzt freiwillig in eine Bedrängnis gebracht. Das wollte ich doch auch nur. Nächster Programmpunkt.
Ich möchte jetzt nämlich nicht irgendwie jemanden fälschlicherweise mit Marcel Reif vergleichen und dann dafür jede Menge Ärger bekommen.
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, Tobi, dass du immer ganz schnell sprechen musstest, weil du Angst hattest, dass dich einer der Altvorderen dort unterbricht. Und das fand ich ein bisschen gemein, weil ich denke, man hat manchmal das Gefühl, man muss erstmal 20 Mal da gewesen sein und 35 Weißbier getrunken haben mit denen, um halbwegs ernst genommen zu werden. Ich fand das ein bisschen gemein. Also ich habe nicht alles geguckt, leider, aber ich hatte manchmal das Gefühl, ey, lass doch mal den Tobi jetzt mal in Ruhe reden.
Das ist ja auch eine Gruppe von Leuten, die sich kennen. Also Christoph Biermann war, glaube ich, noch nicht so oft da, aber Ewald Lien war zum 20. Mal da, Lars Wallroth war zum 15. Mal da, Kakao war auch schon ein paar Mal da. Da muss man sich schon durchsetzen, da muss man auch mal zwischengrätschen, wenn man was sagen möchte.
Ja.
Ist aber auch klar, wenn du da 7 Leute sitzen hast und die Sendung geht 2,5 Stunden minus Werbepausen, da bleibt nicht viel Zeit, um zu labern.
Ja, das sind auch alles so Alpha-Tiere irgendwie, so das ist alles so ein bisschen noch so alte Macho-Schule. Ich finde das immer ein bisschen unangenehm, deshalb gucke ich auch nicht so gern den Doppelpass. Ich finde, du hast das gut gemacht. Es gab immer mal so Versuche, dich schon im ersten Satz zu tackeln, aber du hast dich dann da nicht rausbringen lassen. Aber man nimmt das, vielleicht ist es auch so eine Berufskrankheit, dass man als, wenn man selber sowas macht, auch enorm da drauf achtet. Aber ich finde, das ist schon immer so, die haben auch immer so eine leichte Suffisanz in ihren Aussagen. Also auch gerade Marcel Reif zum Beispiel oder wenn der Draxler da ist oder so, die fühlen sich alle schon so ein bisschen zu wohl. Und ich weiß, jetzt kommen wieder 10.000 Kommentare mit Screenshots und GIFs, wo ich mich schon bei unseren Sendungen daneben benommen habe. Aber trotzdem fällt es mir halt auf, dass die dann da auch sehr so, ja, ich hatte bei Marcel Reif immer so das Gefühl, so, ja, wer ist denn dieser Tobi Escher jetzt? Ich bin Marcel Reif. Aber das habe ich bei dem immer. Ich finde, der kommt extrem arrogant rüber. Und sehr, sehr überzeugt davon, dass er, naja, dass er schon immer so ein bisschen die Wahrheit ausspricht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Ja, ich sehe gerade nur, dass die Leute bei DSF auf der oder Sport 1 auf der möglichen Gäste-Teilnehmerliste jetzt bei Etienne den Rotstrich machen.
Ich habe da überhaupt gar keine Sky 90 würde ich mir gefallen lassen. Aber Sky ist auch schon vorbei, habe ich schon zu oft öffentlich drüber abgelästert. Und ganz ehrlich, nee, das ist nicht unbedingt ein Ziel von mir, da mal hinzugehen. Ich glaube, ich könnte mich da auch nicht, ich weiß nicht. Ich würde da, ich werde bei sowas schnell sauer.
Ich glaube,
Marcel Reif ist ja auch schon seit 2000 Jahren dabei, so, und der weiß genau, wenn die Kamera angeht, und dann weiß er genau, wie er sich anders hinzusetzen hat und wie er zu reden hat, und wenn du dann zwischen den Werbepausen redest, dann kommt, da ist er auch zu mir gekommen und gesagt, ja, hast du völlig recht damit, und hast du dich normal mit ihm unterhalten, aber die wissen halt schon, wie man das Spiel zu spielen hat, ich sag's mal so, vom nächsten Mal so rum.
Ja, genau, und das meine ich, du merkst, dass das für die so eine Form von Selbstdarstellung ist, irgendwie, also das ist noch mehr als, weiß ich nicht,
du weißt, was ich meine. Das ist für mich beim hier Doppelpass immer so das größte Problem in den letzten Jahren gewesen. Deswegen habe ich es auch lange nicht geguckt, weil es eigentlich nur darum ging, per Statement, per Phrase quasi das Publikum zum Applaudieren zu bringen und nicht fachlich über Inhalte zu reden. Und das war ganz interessant zu sehen, Tobi, wie du an ein paar Sachen, ja, danke schön, wieder ein paar Sachen da richtig was reingebracht hast, was ich im Doppelpass schon lange nicht mehr so gesehen und gehört habe.
Ja, trotzdem fand ich es irgendwie schön, dich da mal zu sehen. Ist auch schon spannend gewesen. Schön, dass du es gemacht hast.
Man muss ganz kurz eine Sache, Pussy, weil gerade ich auch gesagt habe, Basti, der ja auch schon mal uns in der Sendung war, und du und Marc und so, Max, ja, ich finde es gut, dass die jetzt auch mal mehr so junge Leute, die so aus einer anderen Ecke kommen und nicht nur sozusagen Leute mit komplettem Stallgeruch, sondern die anders in dieser Fußballbubble drinne sind, aber aus einer anderen Richtung. So, ja, das finde ich schon gut, dass die da jetzt mehr auch so Leute und auch jüngere Leute mal ranholen und nicht nur den die Kumpel von Helmer irgendwie oder so. Ne, das finde ich schon ganz, also auch mal was Positives zu sagen, um mir das Hintertürchen aufzuhalten, doch noch mal eingeladen zu werden.
Ja. Also ich ein paar super Sendungen.
Ja, ich meine Lieblingssendung.
Beste Innenverteidiger aller Zeiten. Apropos, der hat ja auch für die Bayern gespielt, Thomas Helmer. Und ich weiß nicht so, ich glaube, ich schätze mal so im Jahr, also in den 90ern, Mitte der 90er, hat er auf jeden Fall für die Bayern gespielt auch. Und ich glaube, er hat sogar folgendes Trikot mal getragen. Dieses hier, das ist nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, eine Neuauflage. Ich schätze mal aus dem Jahr 95 oder 96 oder so. Irgendwie so Mitte, zweites Drittel 90er Jahre. Und das habe ich geschenkt bekommen. Das kam mit der Post heute.
Widerlich.
Original. Original, Absender. Pass auf, sag ich dir. FC Bayern München AG. Aus der Sebener Straße in München, original. Und ich find's so lustig, weil wenn es eine Konstante in meinem Leben gab, dann war es immer so, okay, pass auf. Wenn die Bayern verloren haben, war der Spieltag schon mal nicht ganz scheiße. Das ist immer eine Konstante gewesen im Laufe. Seit ich 6 bin oder so, ist das so. Wirklich. Aber diese penetrante Freundlichkeit dieses FC Bayern Münchens
das ist
und
clever.
Vor allen Dingen in erster Linie erstmal die zur Kenntnisnahme überhaupt unserer Sendung, das schmeichelt mir so sehr.
Ja,
das
ist aber
so langsam.
Du bist stärker als das. Du bist
Du bist ja, viel zu stark, Jeske. Ich bin wie Odysseus, der gleich sagt, binde mich an den Mast, sonst werde ich von den FC Bayern Sirenen wahnsinnig gemacht.
Wenn es so einfach ist, einen Nils Bohmhoff auf seine Seite zu ziehen, dann werde ich dafür sorgen, dass du komplett von der Eintracht ausgestattet wirst.
Das hat auch gut gemacht, da dieses Pokalendspiel. Das hat die Sympathie direkt umgetrieben.
Das hat dir auch gut gefallen.
Nur gut über. Ja, man kann mich. Ich bin auch ein Stück weit käuflich. Ich gebe es zu, jeder hat seinen Preis. Und emotional.
Und deiner ist ein Bayern-Trikot.
Marketing@werder.de.
Jemand in dieser Abteilung arbeitet verdammt hart daran.
Ja.
Und er gibt sich Mühe Sie? Und er macht das gut. Und das möchte
ich. Ich habe eine Rückfrage. Welche Größe hast du?
Dieser Verein bemüht sich mehr um mich als der HSV jemals in seinem kompletten Leben sich auf mich auch nur zur Kenntnis genommen hat. Von daher schmeichelt mir das.
Was ist das denn? Ich sage, welche Größe hast du?
Das ist XXXL.
Das ist L.
Das ist L.
L. Okay. Ja. L. Ich frag mal nach.
Ja, vielen lieben Dank an FC Bayern München AG aus der Sebener Straße. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ihr müsst euch noch ein bisschen mehr bemühen und dann eines Tages habt ihr mich. Aber noch ist es nicht ganz so weit. Also,
aber du bist ja auch Fan von Bayern München in der zweiten Liga gerade, wenn man sich die Ergebnisse anguckt.
Schöne Überleitung. Leider muss ich die verpuffen, weil sonst kriege ich Ärger von euch. HSV, 5 Siege, 5 Spiele und beste Mannschaft Europas. Kann man so sagen. Und Derby steht vor der Tür. Pauli kann kommen. Haben da noch eine Revanche offen. So, lass uns dann doch mal vielleicht direkt über die Bayern reden. Einfach nur, weil die Überleitung sonst so verschenkt wäre. Verkaufe ich nicht auf eBay. Vergiss es. Wer schreibt das? Ich verkaufe das nicht auf eBay. Das nehme ich mit nach Hause. Mir ist dann mir. So, kriegt ihr einen Schuh. Ja. So, lass uns mal kurz dann auch über die Bayern reden. Für dich jetzt nicht so schön gelaufen. Du hast im Vorfeld einen sehr selbstbewussten und im Nachhinein sehr falschen Tweet rausgehauen, was deine Erwartungshaltung
für den gesamten Tag allerdings.
Ja, das ist ein enttäuschend. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass du, weil du hattest ja getweetet hier, geiler Tag, erst Eintracht gewinnt gegen die Bayern, dann
Punkte
gegen die Bayern, dann Derby, dann
UFC.
Du hast jetzt richtigerweise hättest du natürlich gesagt, erst Spiel der HSV, 13 Uhr, dann Bundesliga, dann Derby, dann Liverpool, dann UFC. Ja. Also das wäre der Tag gewesen. Aber hast du allen Ernstes gedacht, da geht was gegen die Bayern oder war das jetzt eher so ein Gadescher?
Naja, also ich meine, es ist mir ist schon klar, dass man, wenn ich sage, wir holen einen Punkt bei den Bayern, dass ich damit das große Risiko eingehe, diesen Tweet nachher um die Ohren gepfeffert zu bekommen. Aber das ist dann halt einfach der Gamble, dass wenn es klappt, kann ich aber auch richtig die Eier raushängen lassen. Hat's halt nicht. Gut, da muss man dann einstecken, ne? Den Gegenwind. Ist ja auch okay. Aber ja, natürlich habe ich gehofft, dass wir einen Punkt holen. Ich habe gehofft auf müde Bayern nach Atleti. Ich habe gehofft auf eine formstarke Frankfurter Mannschaft. Weiß ich nicht. Das war so natürlich die Hoffnung. Aber Glaube wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Ich bin ja eigentlich immer zweckpessimistisch bei der Eintracht. Also eigentlich gehe ich ja immer von der Niederlage aus. Aber bei den Bayern habe ich dann halt immer irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, hat die Vergangenheit durchaus ja auch gezeigt. Pokalsieg 5:1 letzte Saison. Also da ging ja durchaus manchmal was. Diesmal ging natürlich aber gar nichts. Sportlich war das ja Einbahnstraßenfußball und Bayern hat souveränst und in Bayern-Manier 5:0 gewonnen. Möchtet ihr dem noch was Fachliches hinzufügen?
Robert Lewandowski muss man doch noch, auch nach den letzten, trotz dieser überragenden letzten 2 Jahre noch einmal hervorheben, sind jetzt 10 Tore in 5 Spielen und Wahnsinn, da war jetzt wieder alles dabei. Ein Tor mit dem ersten Kontakt, ein Tor mit dem Kopf, ein Tor mit dem dritten Kontakt, hat an der Linie gelauert, hat im Strafraum gewühlt, also der trifft momentan, wie er will. Mhm. Und das muss man, glaube ich, noch einmal anerkennen, dass er seine Form der letzten Saison erhalten kann.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Der Typ ist ein absolutes Phänomen. Und dem macht diese Belastung auch nicht so viel aus. Ja. Keine Ahnung.
Er ist einfach der krasseste Stürmer, den es gibt.
Ja, der hat irgendwie seit Saisonbeginn, letzte Saison, glaube ich, 44 Tore gemacht. Und Schalke 04, 40.
Mhm. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen macht er ja auch völlig unterschiedliche Tore. Ist jetzt nicht so wie ein Robben, wo du genau weißt, der hat diesen einen Trick und den macht er halt immer oder so, sondern der ist völlig unberechenbar. Mit dem Kopf, mit dem Fuß, mit links, mit rechts, im Rückwärtsfallen, im Vorwärtsstolpern, keine Ahnung, mal im Fünfer, mal hinten. Also der ist irgendwie schon, finde ich, ein Phänomen. Es ist auch ein Stück weit natürlich, glaube ich, für Spieler frustrierend, wenn du, weil ich finde, die Eintracht hat es jetzt hat gar nicht so schlecht angefangen. Ja, hatten, glaube ich, erste Halbzeit 60% Zweikämpfe gewonnen, hatten die ersten 10 Minuten 3 Torschüsse. musst natürlich irgendwie dir ein bisschen Mut erkämpfen und so, und dann kriegst du direkt zwei Tore und dann denkst du dir natürlich dann in den Köpfen, okay, Leute, das wird hier nichts, jetzt geht's tatsächlich doch nur noch darum, das Ergebnis niedrig zu halten und nicht abgeschossen zu werden. Schon auch, also es macht halt echt keinen Bock. Irgendjemand hat gesagt, so ein Bayern-Fall ist wie ein Zahnarztbesuch, den du einfach hinter dich bringen musst. Und auch jetzt im Nachhinein, Bobic und so, alle haben gesagt, so ja, also es interessiert schon keinen mehr. Das ist eigentlich, weißt du, es ist so, ja, wenn du gewinnst, ist es ein Bonus, und wenn du bei den Bayern verlierst, scheiß drauf, ob 5-0, ob 3-0, ob 8-0, ob Barca, ob Atleti, ob Tottenham.
Es ist nicht mehr peinlich, gegen die Bayern hoch zu verlieren. Wisst ihr noch die Zeiten, als der HSV verspottet wurde, nur weil man mal 9-2 verloren hat? Das passiert heutzutage in schöner Regelmäßigkeit jedem, je nachdem, wie viel Bock die Bayern gerade haben. Steht und fällt. Das ist ja das Geile. Du hast das Gefühl, der Gegner kann nur bedingt Einfluss darauf nehmen. Das Ergebnis bestimmen die Bayern. Genau. Wenn die mega Bock haben, verlierst du da halt 6-0 oder 7 oder 8-0. Und wenn die einfach mal sagen, oh komm ey, zwischen den beiden Highlights müssen wir dann noch mal irgendwie dahin fahren, dann hast du vielleicht mal eine Chance auf ein 0-3 oder auf ein Unentschieden. Aber die Bayern bestimmen das.
Ja, eigentlich fährst du da hin und denkst dir so, möglichst nicht richtig kack Torverhältnis. Ja, gut, hat die Eintracht jetzt nicht hingekriegt, aber da müssen halt auch noch andere hin. Und insofern, die Punkte, die wirklich wehtun, die man liegen lässt, sind dann sowas wie Bielefeld oder Köln. Aber bei den Bayern jetzt, ja, was willst du machen, ey? Ist so.
Ist so. So sieht das aus. Wermutstropfen, die Verletzung von Davies, das sah böse aus, erste Minute. Da hat man direkt gesehen, oh.
Knickknack.
Knickknack. Und Müller, glaube ich, direkt Sprunggelenk diagnostiziert. Dr. Müller. Ohne Wohlfahrt. Ja,
Bänderriss, ne?
Ist das die offizielle Diagnose jetzt?
Ich glaube schon. Ja.
Fällt einige Zeit aus, auf jeden Fall.
6 bis 8 Wochen oder so, glaube ich, habe ich. Also, das ist natürlich bitter.
Aber man muss sagen, er war jetzt eigentlich B11. Also, doof sich das anhört, weil er war letzte Saison der überragende Spieler bei den Bayern. Aber momentan war so Hernandez so ein bisschen vor ihm in der Hierarchie. Also, es wird die Bayern auch jetzt, auch das wird die Bayern jetzt nicht in irgendeiner Form schwächen. So doof sich anhört.
Du siehst schon die Belastung. Ich glaube schon, dass wenn du halt fit und ausgeruht bist, dass dann deine Bänder nicht einfach so nachgeben, auch bei so einer Abbremsbewegung. Und der Rasen war auch nicht das schlechteste,
oder?
Hat schon dieses Jahr gespielt. Hat jetzt, war jetzt ja auch verletzt, kam aus der Verletzung raus, glaube ich, so einer kleinen. Also das kann schon damit, also wenn du, ich sag's einfach, wenn du stabil bist, dann darf so eine Abbremsbewegung dir nichts ausmachen, weil sonst hast du alle 2 Wochen verletzt in der Bundesliga. Hm.
Kann natürlich jetzt auch sein, dass das damit gar nichts zu tun hat, sondern einfach Pech war. Sowas kann dir vielleicht auch passieren, wenn du mal nicht so hoch belastet bist. Also ist jetzt ein bisschen spekulativ. Jedenfalls hat der Junge sich verletzt. Gute Besserung an der Stelle und hat aber die Mannschaft nicht insoweit zurückgeworfen, dass sie das Spiel nicht noch souverän gewinnen hätte wollen, können, dürfen, machen sollen. Kommen wir
Ich glaube, Sané könnte man noch mal erwähnen. Nach Verletzung direkt mit einem Traumtor zurück.
Ja, das war ein Robbentor.
Das war ein Robbentor und so kann man sich halt auch mal zurückmelden. Ja.
Der macht einfach Spaß. Ich habe richtig Bock auf Sané.
Es hat so eine Leichtigkeit bei ihm, finde ich.
Ja, der ist so geschmeidig und so technisch so gut. Doch, das ist ein guter. Der macht einfach Spaß. Das macht einfach Spaß, dem zuzugucken.
Hoffentlich bleibt er fit.
Ja, habe ich mir auch gehofft. Nachdem ich
50 Millionen.
Ich habe ihn mal bei Kickbase gehabt, da hat er sich verletzt, habe ich mich mega geärgert, habe ich ihn verkauft. Und jetzt kam er dann wieder auf den Transfer und habe ich wieder zurückgekauft.
Ja. Soll ihm eine Lehre sein.
Soll ihm eine Lehre sein. Wenn er sich jetzt wieder verletzt, dann mein Freund, dann ist es aber auch der Bonus aufgebraucht. So, die Bayern nach diesem überzeugenden Sieg zwar erster, was das Torverhältnis angeht, aber da sie einen Punkt weniger haben als Leipzig, müssen sie sich für den Moment mit dem zweiten Tabellenplatz begnügen. Das ist für uns schwer, diesen Zustand, auch wenn er temporär ist, zu akzeptieren. Tabellenführer ist nämlich Lokomotive Leipzig, hätte ich beinahe gesagt. RB Leipzig. Das ist
ein schöner Name.
Ist wirklich ein schöner Name, ne? Lokomotive Leipzig, weil das gibt's auch nicht. Also RB gibt's auch nicht, okay, aber das ist ja ein Fantasiekonstrukt. Aber Lokomotive Leipzig, wie geil könnte man das auch marketingtechnisch eigentlich so?
LOL.
Was? LOL, ja.
LOL. Lokomotive Leipzig.
LOL. Ja, ich würde gerne Marketingmanager für Lokomotive Leipzig sein. Aber nur, wenn die auch ein bisschen Budget haben und so. Jetzt nicht vierte Liga oder so. Aber so Bundesligist bei Lokomotive Leipzig wäre ich gerne Marketingmanager. Ich glaube, da könnte man viel mitmachen. Aber das ist jetzt ja Quatsch, weil Leipzig ist ja nicht Lokomotive, sondern RB. Die haben am Wochenende 2-1 gewonnen gegen Berlin. Da lass uns jetzt mal drüber sprechen. Tobi oder Nico, will vielleicht einer von euch mal ein bisschen anfangen?
Ja, ich kann von meiner Seite nur ein bisschen den Eindruck von dem Spiel zusammenfassen, weil ich es interessant fand, dass Hertha BSC Berlin ja schon, na, wie soll man sagen, also sie sich schon wehren wollte und auch versucht hat, das einigermaßen auf Augenhöhe zu halten und das mit den Mitteln ja in meinen Augen eigentlich auch ganz gut funktioniert hat, bis dann es einen Wechsel gegeben hat und Nkunku mit seiner Geschwindigkeit zweimal dafür gesorgt hat, dass innerhalb von 4 Minuten es zu einem Mismatch gekommen ist und das Leipzig dann sehr also souverän, würde ich es dann schon nennen, am Ende ausgenutzt hat und am Ende den Sieg geholt hat. Sind Sie mit der Zusammenfassung zufrieden, Herr Escher? Sie gucken so kritisch.
Er nickt wirklich so.
Ja. 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 Das ist diese das Doppelpasslippe hier. So.
Nee, ich denke schon. Ich denke schon, dass du das richtig zusammengefasst hast. Berlin hatte da Pech mit dem Schiedsrichter. Sie haben es verteilt, aber ich fand auch Leipzig wieder bockstark in Ansätzen, sage ich mal so. Also die können jeden Gegner mittlerweile dominieren, dass der relativ wenig davon zustande bringt. Aber du merkst auch noch, dass da die Neuen noch nicht hundertprozentig wissen, was Nagelsmann von ihm will. Also es ist schon ein Unterschied, ob du vorne mit Forsberg, Olmo, Kunku spielst oder ob dann Sörloth da drin ist. Oder?
Ja, man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass Hertha nach dem, was in den letzten Wochen passiert ist, ja jetzt nicht mit dem größten Selbstbewusstsein nach Leipzig gefahren ist, um da 3 Punkte zu holen, sondern erstmal verhindern wollte, dass Schlimmeres passiert. Und ich finde, das haben sie dann schon ganz kompakt gemacht.
Das ist wahr, ja. Das ist diese rot-gelb-rote Karte, die ich zu hart fand.
Ja.
Findest du?
Ja.
Also ich weiß, was ihr sagen wollt. Es geht nicht, also ich finde, es geht nicht darum, ob die zweite Szene jetzt gelbwürdig ist. Es geht darum, dass du innerhalb von 4 Minuten zweimal so in Zweikämpfe gehst, dass du Gefahr läufst, jedes Mal eine gelbe Karte dafür zu kriegen. Dann ist es allein schon wegen Dämlichkeit korrekt, dafür eine zweite gelbe zu geben.
Also es ist jetzt nicht die himmelschreiend größte Fehlentscheidung aller Zeiten, aber ich glaube, manch anderer Schiedsrichter hätte da schon mal Zeit davor gesagt, so Junge, jetzt das Nächste, egal was du jetzt für einen Foul machst, du kriegst runter. Aber
dann hätte er 5 Minuten später wieder ausgewechselt werden müssen. Ja.
Weil das zweite Ding, da ist ein Kunku zwar durch gewesen, aber er war halt ganz weit auf dem linken Flügel und in der Mitte waren noch zwei, da hätte ich jetzt nicht darauf bestanden, dass er unbedingt ein taktisches Foul oder sowas vorlag.
Ja, den Schubser nimmt er an, auf jeden Fall. Das muss ich auch sagen, Nkunku. Aber ich hätte ihn auch angenommen an seiner Stelle.
Ja. Also es ist meiner Meinung nach, war das schon eine gelbe Karte. Also es gibt ja natürlich immer so ein Spektrum. Und ich sag mal so, wenn das Spektrum 100 ist, dann war das mindestens 80, diese gelbe Karte in 80 von 100 Fällen. Weil er ist mit Tempo, er geht da so rein, er bringt ihn zu Falle. Es hat eine taktische Komponente und es hat auch dadurch, dass die Geschwindigkeit so hoch war, auch noch eine Intensität, also dieses Foul. Also ich finde schon, dass Gelb absolut vertretbar ist. Da kann man dem Schiedsrichter diesbezüglich keinen Vorwurf machen. Man kann natürlich darüber debattieren, okay, wenn du ein Fingerspitzengefühl hast und denkst, okay, pass auf, es geht jetzt hier nicht nur darum, wie ein Computer jede Entscheidung zu analysieren und zu einem Ergebnis zu kommen, was ausgedruckt wird, sondern auch ein bisschen zu gucken, okay, wie ist der Spielverlauf, was hat sich ein einzelner Spieler vielleicht erlaubt und so weiter, dann ist es, denke ich, ebenfalls in diesem Spektrum enthalten, dass der Schiedsrichter sagt, okay, pass auf, du hast jetzt noch eine Verwarnung, du bist vielleicht ein bisschen zu heiß reingekommen. Ich kenne das auch, als ich in den Herrenbereich übertrat und wurde dann eingewechselt am Anfang. Da war ich immer so heiß. Ich habe immer in den ersten 2 Minuten die gelbe Karte gekriegt, weil ich so gebrannt habe. Ne? Und wenn du dann eingewechselt wirst, ich verstehe das, der Junge brennt. Der Junge will Gas geben und der will sich empfehlen und so und der brennt. Und dann ist er ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen und ich glaube, da hat der Schiedsrichter schon noch den Spielraum auch zu sagen, ey, pass auf, Junge, koch dich mal kurz runter, sonst bist du gleich ganz vom Platz und so, das hätte er vielleicht noch machen können.
Ja, man muss ja auch das ganze Spiel sehen. Ich habe auch nur in Ausschnitten gesehen. Die Frage ist halt auch, wie hat der andere Fouls in dem Spiel bewertet? Das muss ja auch, sag ich mal, aus einer Hand dann kommen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es gab ja dann noch den Elfmeter, es gab noch die rote Karte, die dann wieder zurückgenommen wurde. Also nur in der Spielzusammenfassung hat man schon gedacht, so, oh, also Hertha war heute so ein bisschen auf dem Kicker von dem Schiri, aber ist wahrscheinlich im Prinzip alles korrekt gewesen, aber es wirkte so als Außenstehender so ein bisschen, als ob die es heftig erwischt hat.
Ja, und das war am Ende des Tages dann auch so ein bisschen die Entscheidung, also das Tor fiel zwar erst etwas später in der 77. Minute durch eben diesen Elfmeter, den du beschrieben hast, da ist dann Cordoba wieder ein bisschen stümperhaft in den Mann gegangen, was ganz lustig übrigens ist, weil ich habe Cordoba und Sabitzer bei Kickbase und Cordoba hat 45 Minuspunkte bekommen für diesen Elfmeter.
Elfmeter verschuldet, ja.
Aber Sabitzer hat 85 Punkte bekommen für das Tor.
Also gut.
Das war ein guter Trade.
Und Cordoba hat noch getroffen.
Und dann habe ich mir überlegt, ob ich mit Cordoba meckern soll. Dann habe ich mir gesagt, nee, eigentlich nicht, weil jetzt hast du mir eigentlich gerade 85 Punkte geschenkt, dafür, dass du 85 minus 45, ihr wisst, was ich meine. Lustige Anekdote für mich jetzt persönlich, die ich trotzdem mit euch teilen wollte. Ja, so dass es am Ende ein verdienter Sieg ist, auf jeden Fall für Leipzig, aber ich fand, dass Berlin gerade in der ersten Halbzeit sich wacker verkauft hat. Sagen wir mal so.
Ja. Okay.
Gut. Dann kommen wir zum nächsten Spitzenspiel, das Derby. Ich habe jetzt Pillards Nummer jetzt gerade nicht parat. Vielleicht
stimmt, wir wollten ja was haben, ne?
Vielleicht rufen wir Pillard noch mal eben an. Wir haben ja letzte Woche gesagt, das machen wir, dass er kurz was zum Derby sagen kann.
Ja, mache ich, mute mich hier kurz.
Ja, nee, wir machen hier Werbung. Alles gut, Nico.
Du kümmere
dich in aller Ruhe um Pillard. Wir gucken mal, ob wir ihn in die Strippe kriegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier bei Bundesliga Live, der besten Show der Welt.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlichst willkommen zurück, ihr Lieben. Bundesliga live hier heute mit unseren guten Freunden Nico und Tobi, aka Doppelpass.
Meld dich mal, kannst du?
So, und Pillard ist am Telefon.
Pillard, wir sind gerade live. Hast du Zeit, kurz was zum Derby zu sagen?
Sprachlos.
Ich bin gerade live bei Bundesliga mit dir am Handy. Hast du Zeit zum Telefonieren?
Mach mal Lautsprecher.
Ja. Hast du Zeit? Ja, du bist jetzt live. Ja, komm, geht los.
Auto und fahr im Wald. Achso, ja, komm rein.
Ja, geht los. Erzähl. Du bist jetzt live auf Sendung. Wenn das für die Jungs okay ist, gib mir ein Signal.
Ja, hau rein.
Okay, Pillow, jetzt bist du soweit. Jetzt kannst du kurz erzählen. Ja, erzähl mir, wie war das Derby für dich?
Ja. Hallo, erstmal in die Runde. Ich hoffe, euch geht's allen gut.
Klar, Mann.
Hätte ich das gewusst, wäre ich gar nicht rangegangen. Ja, was soll ich euch erzählen? Derby ist halt gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also hinten drin gestanden und das zumindest in der ersten Halbzeit oder sagen wir bis zum 1-0 dann eigentlich auch zumindest defensiv ganz gut gemacht, ja? Und auch relativ stabil gemacht. Also ich hatte da jetzt nicht das Gefühl in der ersten Halbzeit, dass das irgendwie mit einem 6-8-0 wie in Dortmund, wie in München enden kann. Beim 1-0 mal ein bisschen doof nach einer Standard, dann das erste Ding gefangen, aber ab da ging es dann auch wieder aus meiner Sicht rapide bergab und können wir froh sein, dass es dann nicht doch nochmal ein, zwei Türchen höher ausgefallen ist. Renault hatte da auch mal wieder seine Aktien drin, also gefällt mir aktuell richtig gut, einer der wenigen. Was soll ich denn sagen? War mit zu rechnen. Die wichtigen Spiele, die kommen jetzt. Ab Freitag geht's los mit zu Hause gegen Stuttgart. Und was soll ich dir sagen? Die positiven Aspekte war erste Halbzeit, defensiv fand ich gut. Aber da hört es auch auf, ne? Also alles, was da in Richtung nach vorne geht, da merkst du so, wie tief der Köttel immer noch in der Buchse sitzt und teilweise, wenn die den Ball haben, das ist, weiß ich nicht, als wenn einer sagt, der Ball hat Corona, wird der schnell wieder los. Also das ist teilweise schon erbärmlich mit anzusehen. Aber so ein Selbstvertrauen oder den Weg zurück zum Fußball, den holst du dir wahrscheinlich auch nicht im Spiel gegen Borussia Dortmund, sondern dann hoffentlich in den folgenden Spielen.
Aber sag mal, da ist ja von Ultra-Seite, und ich weiß jetzt nicht, wie tief du in der Ultra-Bewegung mit drin bist, ja schon ausgesprochen worden, gegen Stuttgart siegt, sonst brennt der Baum, ne?
Ist es auf den Trainer bezogen gewesen?
Es hing ein, ich bin in den Ultra-Kreisen gar nicht so, ich kenne ein paar von den Jungs oder so, aber ich bin und war zu keiner Zeit irgendwie ein Ultra oder ein Hooligan oder so. Auch wenn ich mit vielen der Jungs und mit viel von dem, was die sich so vorstellen, im Fußball sympathisiere, muss man auch ganz klar sagen. War ich aber nie tatsächlich ein aktiver Teil davon. Ich habe ein Spruchband gesehen, was dann nach dem Derby bei uns an der Arena hing, wo drauf stand, sogar Tönnies Schweine kämpfen mehr. Den sehe ich ehrlich gesagt anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand nochmal bis zum 1-0 hat das kämpferisch und vom Einsatz her durchaus gepasst. War mein Eindruck im Vergleich zu den 20 Spielen davor oder sagen wir zu den Spielen unter Wagner, sagen wir mal so. Da hat das für mich gepasst. Dann nach dem 1-0, ja, dann das kann man ankreiden, da hängen dann direkt die Köpfe und dann geht auch die Moral und dann geht auch ein bisschen der Einsatz. Also der 2-0, wie das fällt, sag ich dir ganz ehrlich, der Pass von, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube von Reiner in die Schnittstelle oder zwischen die Verteidiger auf Haaland, also den kündigt er 5 Sekunden vorher an und Nastasic ist nicht in der Lage, den Passweg adäquat zuzustellen. Also den hätte ich, meine Oma hätte den abgefangen. So, da geht es dann nach einem 1-0 ganz schnell, finde ich, wieder den Berg runter, was so Moral und Einstellung und Kampfgeist angeht. Ob das jetzt aber nach 21 Spielen ohne Sieg so verwunderlich ist, das sei auch mal dahingestellt. Ne? Von daher glaube ich persönlich aber auch wenn Stuttgart natürlich relativ gut für ihre Verhältnisse in die Saison gestartet ist, kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass gegen Stuttgart am Freitag 1-3 Punkte drin sind, wenn ein gleicher Kampfgeist wie in den ersten 55 Minuten Derby auf den Platz gelegt wird und wenn nach vorne hin dann vielleicht doch mal der ein oder andere Angriff wird, dann male ich mir schon da was aus, weil machen wir uns auch nichts vor, wenn jetzt die nächsten 2-3 Spiele keine Punkte kommen, dann wow, dann weiß ich nicht, ob die nochmal kommen und wann die nochmal kommen. Also wir müssen uns alle bewusst werden, die Abstiegsbedrohung ist sehr real.
Ja. Danke dir, Pillow. Danke für die kurzen Eindrücke, denn die Jungs kann ich leider im Studio nicht hören, deswegen muss ich ein bisschen übersetzen, aber das werden noch harte Zeiten kommen, aber
doch, wir haben alles gehört.
Ja, aber also er kann euch, glaube ich, nicht hören, darum geht's.
Ach so.
Ja. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn es kommen noch Rückfragen. Nee, Tobi hat noch eine Frage, oder?
Nee, alles gut.
Alles klar. Dann gehen wir weiter und viel Glück fürs Wochenende.
Vielen Dank, Pillow, auch wenn du das nicht hörst.
Mann, Eddie, was die Eintracht gemacht hat, immer.
Soll die Schnauze halten jetzt hier.
Du sollst die Schnauze halten. So, Pillow, ich melde mich noch. Danke. Danke dir, mein Lieber. Bis bald. Ciao.
Ja, lieben so Dank nach Gelsenkirchen. Tapfer hat er sich gestellt, wobei er auch natürlich nicht wusste, dass er live in der Sendung ist. Sonst wäre er, wie gesagt, auch gar nicht rangegangen.
Er wird mich hassen dafür.
Aber man kann ja dem auch nur zustimmen, was er gesagt hat. Also Schalke hat es defensiv tapfer verteidigt. Dortmund fehlte in der ersten Halbzeit so ein bisschen die Kreativität, um dieses Abwehrbollwerk zu knacken oder auch dauerhaft irgendwie in Gefahr zu bringen. Und in der zweiten Halbzeit, spätestens dann mit dem Gegentor, war Dortmund wesentlich leichter. Schalke war ein bisschen mehr gefordert, mussten dann ja dann auch ein bisschen was riskieren. Und das hat Dortmund dann am Ende auch ausgenutzt. Das war, auch wenn man sich die Statistiken anguckt, einfach ein hochverdienter, souveräner Sieg im Prinzip. Ich glaube, Dortmund hatte 70% Ballbesitz und 20-2 Schüsse oder ich habe es jetzt nicht mehr auswendig. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Und man muss konstatieren, dass Schalke sich andere Gegner suchen muss, an denen sie sich aufbauen, als Dortmund.
Ja, Manuel Baum hat das, glaube ich, auch nach dem Spiel so schön gesagt. Gegen den Ball war es dann größtenteils okay. Das hat man dann natürlich gemerkt, dass eine Mannschaft, die lange nicht gewonnen hat, da geht keiner mehr Risiko rein, als er muss. Aber was Manuel Baum auch gesagt hat, mit dem Ball ist es eine Katastrophe momentan. Das war halt auch klar. Das Beste, was für Schalke da hätte rausspringen können, ist 0-0, weil sie halt keinerlei Kontersituation hatten, keinerlei Präsenz vorne, keinerlei Spiel durch das Mittelfeld. Da muss sich schon einiges tun in den kommenden Wochen.
Ich würde da gerne einen Experten zitieren, den ich am Wochenende gesehen und gehört habe.
Können wir das selber sagen?
Quasi, nee, du warst es nicht. Der über solche Spiele gesagt hat, dass es halt manchmal um mehr geht als um das, was du im Matchplan liest und machst, sondern dass es auch um diese Nuancen dazwischen geht, die dann entscheiden, ob du das Spiel auch gewinnen kannst. So ungefähr war das vom Sinn. Und aus Bremer Sicht kann ich ja ein Lied davon singen, wie du letztes Jahr dich in dem Spiel reingekämpft hast und überlegt hast, okay, du schaffst es vielleicht irgendwie einen Punkt zu holen und dann kommt ein Gegenwind und du zerfällst wie ein Kartenhaus. Und das ist krass, das gerade bei Schalke so zu sehen, weil ich kann das 100% nachvollziehen. Du hast ein bisschen Hoffnung und dann kommt ein Gegenwind und es fällt auseinander. Und genauso sieht das im Moment aus da. Ich weiß nicht, ob das am Freitag gegen Stuttgart besser wird.
Ich sehe die Schalker da gar nicht so. Also klar fehlt denen jetzt das Selbstvertrauen und die brauchen ein Erfolgserlebnis, aber ich finde, man kann auch Positives aus diesem Spiel nehmen, was auch Pillow gerade gesagt hat. Ich finde, die standen schon relativ stabil und haben es Dortmund nicht so einfach gemacht am Anfang. Klar, irgendwann war die Dominanz zu groß und so, aber da kommt mit Stuttgart jetzt auch eine andere Mannschaft. Die wird Schalke da nicht so hinten reindrängen. Und ich bleib dabei, Schalke hat zumindest auf dem Papier Spieler, die in der Lage sind, guten Fußball zu spielen. Und die sind eigentlich nur ein, zwei Erfolgserlebnisse vielleicht auch davon entfernt, mal wieder so andere Schlagzeilen. Also wenn es dieses Ganze mit seit 21 Spielen nicht gewonnen und so weiter, das ist ja auch in den Köpfen drin. Das ist einfach eine Riesenkacke. Du musst es einmal durchbrechen, damit die einfach diese Narrative aufhört. Und ich traue denen schon zu, dass das, auch wenn Stuttgart jetzt formstark ist und Schalke nicht, aber also ja, die müssen jetzt, die haben einen neuen Trainer, müssen jetzt irgendwas Gutes mitnehmen und wenn sie nicht gegen Stuttgart selbstbewusst auftreten, dann können sie in der Tat sagen, dann haben wir hier nichts mehr verloren. Also ich
guck gerade, wie war denn das mit Tasmania Berlin? Wie viel braucht Schalke noch und Tasmania 10. Berlin? 10, ach so genau.
10 nur noch?
Oh, 10 Spiele nicht gewinnen, aber wenn sie noch eins, dann sind sie wenigstens alleine auf Platz 2.
Mhm. Immerhin. Also das Problem mit Schalke ist, der Kader und die Qualität, das ist das eine. Dann hast du halt auch noch dann diese ganze Unruhe im Verein, Tönnies und so weiter und so fort. Und jetzt hast du den Trainerwechsel schon gemacht. Das heißt, die Karte ist auch schon gespielt und sie ist jetzt erstmal verpufft, weil du natürlich dann auch direkt zwei Gegner hattest, die eigentlich gar nicht Kragenweite sind. Ja? Und gegen Union hat es nicht gereicht für einen Sieg. Und je länger diese Geschichte andauert, die Spieler, die wissen ja gar nicht mehr, wie das ist, ein Spiel zu gewinnen. Also wir haben im Prinzip irgendwie eine Zweidrittelsaison hinter uns, wenn du die Rückrunde letztes Jahr mitrechnest. Die wissen überhaupt nicht mehr, wie das ist, nicht zu verlieren oder vielleicht einen Unentschieden zu holen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mental so zersetzend wirkt auf diese Mannschaft, dass das so anstrengend sein muss, dass das richtig gefährlich ist. Also wenn die nicht irgendwann so ein positives Erlebnis haben, an dem sie sich hochziehen können, dann wird das wird immer schwerer.
Also du hast jetzt Stuttgart, dann hast du DFB-Pokal gegen irgendeinen, was weiß ich, Ligisten.
Bayern.
Ja, und dann, nee, gegen die Bayern?
Nee, gegen den bayerischen Sieger. Das ist ja dieses juristische Disput um die Frage, wer da für Bayern antreten darf in dem Pokal.
Okay, aber das wird auf jeden Fall ein Gurkenverein sein und dann hast du Mainz. Ne, wo es halt wirklich auch um alles geht. Das sind aber drei Spiele, also da entscheidet sich's mehr oder weniger fast schon für Schalke, in welche Richtung es geht. Kriegt man noch mal irgendwie was hin und kann in diese Saison auch einigermaßen normal gehen oder wird die nächsten Wochen nur noch Abstiegskampf und Psychoterror? Und das muss jetzt ein Baum aus denen rauskitzeln und sagen, so ab jetzt abhaken, alles was bis hier war, abhaken. Die Liga startet heute, ihr startet heute, heute ist euer erster Tag auf Schalke, alles, was davor war, ist nie stattgefunden. Ich sollte mal reingehen, ein bisschen eine kleine Motivationsrede halten.
Ja, ich finde den Ansatz ganz gut. Wenn die jetzt einfach jeden Spieler neu vorstellen,
ja.
Die machen so eine Pressekonferenz, der kriegt ein Trikot, hier Beflockung, ja, wir freuen uns sehr, dass er sich für Schalke entschieden hat, hier, herzlich willkommen Mascarell, herzlich willkommen in Parit, und kriegen alle so hier einen neuen Spind,
alles. Den wird alles neu gezeigt, auch nochmal, das ist der Zeugwart, wird immer vorgestellt, ich kenne den, und den kennst du nicht, halt
die Schnauze. Die werden neue Familien werden denen zugeteilt und so, alles das neu. Für die einfach mal komplett
durchwischen,
ja.
So Defragmentierung.
Ja. Finde ich gut. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr schöne Idee. Also Schalke ist für mich ein sehr, sehr schwieriger Patient. Muss ich echt sagen.
Ja, du hast es ja auch morgen gemerkt. Da hat halt niemand mehr Verantwortung genommen, als er muss. Das war halt bei dem 1:0 augenfällig, wo die Dortmund eine Eckenvariante gemacht haben und die Schalker so lange halt in ihrer Raum- bzw. Manndeckung geblieben sind. Jeder hatte seine Aufgabe, die hat er nicht aufgeben wollen, weil er nicht derjenige sein wollte, der da den Fehler macht. Beim 2:0 noch viel stärker, wo sie dann zu 5 auf einer Abwehrlinie bleiben. Das hat Nico, da hat Etienne das gesagt. Du konntest ja schon vor Stunden vorher riechen, dass Sancho diesen Pass gleich spielen wird. Und trotzdem ist der Keller rausgerückt. Und
Pillow gesagt.
Die Pillard hat das gesagt. Da normalerweise, wenn du im Team im Flow bist, dann gehst du halt auch als Spieler Risiken ein, weil du weißt, Das ist, kannst du verkraften als Mannschaft, auch wenn was schief geht. Und du wirst auch abgesichert von deinen Kollegen. Und dieses Risiko fehlt in allen Mannschaftsteilen, in allen Spielphasen bei Schalke.
Ja, es ist vielleicht dann auch diese Szene, die du beschreibst, ne? Das hast du ja auch im Doppelpass gesagt, deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht dafür sozusagen schmücken mit diesen Worten. Aber wenn du siehst, wie die alle in diese Fünferkette zurückrücken, ne? Und keiner geht auf Sancho, der den Pass spielt. Und das Gefühl ist ja auch so ein bisschen, okay, jeder rückt auf seine Position, weil er keinen Fehler macht. So, jeder, ich gehe auf meine Position, da gehöre ich hin, ich mache nichts falsch, ich als Person. Normalerweise wird sich ja jemand finden, der sagt, ey, pass auf, ich muss da jetzt raufgehen und den Passgeber unter Druck setzen, dafür verlasse ich aber vielleicht meine Position. So vom Kopf, wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Dass die vielleicht denken, ey, nee, Hauptsache ich mache mich irgendwie nicht angreifbar. So, vielleicht ist das auch schon so ein Anzeichen dafür, wie es auch mental bestellt ist um die Mannschaft. Ne? So ähnlich hattest du das ja, glaube ich, auch gesagt.
Ja, ich sehe das genauso, ja.
Am Ende ist es auch das Gefühl, dass ich mit Bremen letzte Saison von A bis Z schon durchgemacht habe. Deswegen kann ich das so gut nachvollziehen und mache mir auch ehrlich gesagt Sorgen, solange nicht wirklich von A bis Z jeder kapiert hat, dass es Abstiegskampf ist. Denn mit Bremen habe ich bis vor die Winterpause quasi immer noch die Hoffnung gehabt, ja, das ist nur eine Phase und dann geht schon wieder los und dann hat nicht aufgehört. Und die haben jetzt so einen Beginn damit angefangen. Und wenn sie jetzt gegen Stuttgart nicht gewinnen, weil jetzt alles hieß, die ersten 5 Spiele sind erstmal nicht so, also die ersten 5 Spiele werden hart, aber dann geht's los. Und wie Eddie schon gesagt hat, jetzt kommt Stuttgart, dann kommt Pokal, dann kommt noch eins. Und wenn du da keine Punkte holst, dann wird's irgendwann eng.
Ich glaube nicht, dass Schalke das unbedingt diesen Abstiegskampf negiert oder auch sagt, wir sind nicht im Abstiegskampf, wir spielen in Europa. Ich glaube, die wissen schon, worum es geht.
Ja, hoffentlich.
Also alles andere wäre 21 Spielen ohne sie wäre ein bisschen komisch.
Ja,
ne? Also,
ja aber da sind wir. Dass
die Bremen-Situation so ein bisschen anders war. Da war ja wirklich, hatte man ja in der Vorrunde noch so viele Ausreden, ja, aber Verletzte und Spielplan und schieß mich nicht tot. Und auch Schalke, die wissen, dass das ist. Genau das macht ihnen ja Angst, dass sie.
Ja, aber bleibt die Frage, ob die Mannschaft. Schlecht sind. Ja, bleibt die Frage, ob die Mannschaft diese Mentalität auf den Platz bringt. Das ist doch der ganz entscheidende Punkt. Und nicht, ob der Verein oder die Leute drumherum der Meinung sind. Denn daran hakt es doch immer. Und das macht doch am Ende den Unterschied aus, warum jetzt, keine Ahnung, auch Mainz einen desolaten Auftritt bisher in diese Saison gelegt hat. Und du siehst ja auch am Spiel in diesem Wochenende, du kannst diesen Schalter dann nicht einfach umlegen. Selbst wenn du ein bisschen positive Energie aus dem Spieler rausholst, kannst du ja trotzdem wieder hinten die Beine weghauen. Und bei Schalke ist das halt noch fragiler. Und jetzt ist Dortmund nicht der Gegner, aber lass mal Stuttgart 1-0 führen. Dann geht es um die Mentalität der Mannschaft. Und da weiß ich nicht, ob die jetzt gerade von der Mentalität her stark genug sind, für den Verein das rauszureißen.
Ja, das werden wir sehen. Mal so aus neutraler Sicht sind sie aber auch so ein bisschen diese Geschichten, die Bundesliga auch spannend machen, ne? Die so ein bisschen die Würze sind. Diese Dramen, das war Bremen letztes Jahr, ne? Naja, ist ja so. Also Bremen letztes Jahr, wo du dann dabei zusehen konntest, wie die strugglen und so weiter. Und am Ende haben sie ihr Happy End bekommen. Wenn schon an der Spitze eine relative Langeweile herrscht, dann sind das halt einfach so Geschichten. Ja, die sind traurig, wenn man emotional involviert ist, aber so als neutraler Zuschauer ist das irgendwie, gehört es halt auch irgendwie ein Stück weit dazu, ne? Zu diesem Produkt Bundesliga, so traurig das ist. Ich hoffe sehr für Schalke und die große Anhängerschaft, dass es eben nicht so endet wie beim HSV. Die Parallelen sind unverkennbar, ja. Aber ich hoffe sehr, dass ihnen der Gang in die zweite Liga mit Umbruch und allem erspart bleibt. So.
Weil sie jetzt mit der Corona-Situation wieder wirtschaftlich da auch nicht so gut durchkommen.
Ja.
Also das ist ein bisschen anders als beim HSV. Weil, wie gesagt, da kommt ja noch Corona oben drauf.
Kommt bei jedem Verein oben drauf. Der HSV ist auch pleite. Ja. Und Schalke hat vielleicht, weiß nicht, hat Schalke groß Tafelsilber.
Ja, das sind schon die Unterschiede, glaube ich. Weil, wenn Corona noch oben drauf kommt, dann ist eine angespannte Situation auf einmal zu einer sehr dramatischen.
Und ich glaube, Schalke. Vergleichen mit VfB Stuttgart, die dann beim Abstieg immer noch sehr, sehr viele Millionen eingenommen haben, dann neu auf den starten konnten, weil sie eben ein paar Spieler hatten, die was wert waren.
Ja, ganz genau.
Ne? Und Schalke hat keine Spieler mehr, die sie groß verkaufen können.
Die haben eben nicht mehr diese Werte im Kader auch, ja.
Beziehungsweise es ist ja auch gar keine Bereit, diese Werte zu zahlen.
Ja, ich meine, Sebastian Rudi verlässt den Verein und Schalke zahlt auch noch Geld, ich glaube Gehalt dafür, dass er geht. Ne?
Also, ja, das ist ja noch mit Atondo, McKennie hast du ja schon noch ein paar, aber wie gesagt, du hast ja schon bei McKennie gemerkt, den wir immerhin loswerden wollten, dass sie da dann nur über so eine Leihgeschichte und Geld in die Zukunft schieben, da irgendwas hinbekommen.
Ja, Und der halt auch natürlich nicht adäquat sportlich ersetzt werden konnte, ne? Wenn du in der Situation bist, dass du sportlich eigentlich verbessern musst, aber bist gleichzeitig wirtschaftlich in der Not, dein weniges Tafelsilber zu veräußern, dann weißt du eigentlich schon, wo die Reise hingeht. Ja, also, es wird schwer auf jeden Fall auf Schalke und ich habe das Gefühl, wir werden nicht zum letzten Mal mit Pillow gesprochen haben. Dann lass uns doch mal über das zweite Kellerkind reden, was du, Nico, eben schon angesprochen hattest. Und das ist Mainz. Und das ist gleichzeitig auch ja ein Blick nach oben, weil Gladbach ja gespielt hat. Du hast es gerade angesprochen. Ich finde allerdings, dass Mainz trotz einer ähnlich dramatischen sportlichen Situation doch noch ein Stück weit gefestigter wirkte als Schalke auf mich. Zumindest hat man lange gut mitgehalten. Gegen Gladbach ist ja auch in Führung gegangen, meine ich sogar, ne? 2-1. Nachdem man 1-0 zurückgelegen hatte. Auch das ist ja wieder ein Indiz dafür, denn Mannschaften, die labil sind, die kommen nicht so oft zurück, wenn sie ein Gegentor bekommen. Mainz hat das geschafft. Hat am Ende nicht gereicht, auch weil Gladbach Qualität nachlegen konnte. Man hat ja anfangs durchaus einige Stammspieler geschont, wie einen Hofmann oder einen Neuhaus. Das wurde dann korrigiert und korrigiert wurde dann auch das Ergebnis. Da hat dann eventuell dann diese Qualität dann nochmal den Unterschied gemacht. Aber ich fand jetzt Mainz nicht so katastrophal, wie ihr Punktestand derzeit ist.
Ja, ich finde, was das Match gezeigt hat, ist, dass Mainz auf jeden Fall nicht tot ist. Also nicht so tot wie gerade ein Schalke zum Beispiel. Da ist auch viel vorgefallen und die haben auch eine katastrophale Bilanz oder so. Aber da brennt noch so ein kleines Flämmchen, habe ich so das Gefühl. So ein kleines Feuerchen ist da. Die Spieler haben sich noch nicht komplett irgendwie ja aufgeben. Und es ist ja im Prinzip auch die gleiche Mannschaft, die letzte Saison gespielt hat. Also die kennen sich ja auch alle. Das ist, glaube ich, schon eine Einheit da in Mainz. Das hat man ja auch gesehen, als sie das Training da meinst du nicht?
Ja, gut, wenn du das so interpretierst, ja, dann ist eine Einheit da, ja.
Ja, ich glaube einfach erstmal so untereinander stimmt's da erstmal, dass es da natürlich irgendwie kadertechnisch vielleicht auch Schwachstellen gibt oder beim Trainer und so, das mag ja sein, aber ich glaube erstmal untereinander habe ich schon das Gefühl, dass da eine Mannschaft zumindest ist.
Es ist ja der Vorwurf von den Mainzer Fans sehr stark, dass sich die Mainzer Spieler nicht mehr so mit dem Verein identifizieren.
Ja, gut,
das
ist halt Mainz.
Dass viele ihn halt nur noch als Durchlaufstation sehen für höhere Aufgaben. Du hast bei dem Salah-Ding Zusammenhalt gehabt, auch letzte Saison war das irgendwie so ganz komisch, weil sie dann in der Schlussphase, wo es dann um was ging, da haben sie Leistung abgerufen, aber davor nicht. Und das hast du jetzt auch wieder diese Saison, wo sie dieses grausame Spiel da gegen Stuttgart abgeliefert haben und jetzt zeigen sie gegen Gladbach, dass sie da auch ein bisschen gegenhalten können. Es ist eine sehr diffuse Lage, auch weil du nicht weißt, ob bleibt der Trainer. Da wird auch schon von einem Ultimatum gesprochen, dass er bis zur Länderspielpause Zeit hat, um Ergebnisse zu liefern. Bleibt der Manager, da wird ja immer wieder der Name Heidelgeister, der immer öfter durch die Mainzer Gazetten. Da ist dann schon viel Unruhe auch um den Verein. Das kriegen wir nur nicht so mit, weil der Verein halt nicht so groß ist wie Schalke.
Mhm. Ja, auf jeden Fall muss Mainz auch in den nächsten Wochen mal den Turnaround schaffen und ein bisschen punkten. Und ich glaube, in der nächsten Woche geht's nach Augsburg. Und da kann man mal was holen. Augsburg gut in die Saison gestartet, aber rein sportlich ist das eigentlich auf Augenhöhe. Vielleicht geht da ja mal was für Mainz. Wird Zeit. Der Vorteil, den sie haben, ist, dass viele andere Vereine auch nicht gut punkten. Also man kann innerhalb von 2 Spieltagen sich ganz schön viel Luft verschaffen momentan noch.
Müssen wir erstmal schaffen.
Ja, das stimmt, genau. Aber es ist noch nicht so Panikmodus, glaube ich.
Ja, aber so ein Verein wie Mainz lebt ja schon, wird es ja schon gesagt, vollkommen davon, dass da eine Einheit entsteht. Und ob die gerade da ist, weiß ich nicht.
No. Aber zumindest mit Stöger, der hat es am Morgen noch nicht gespielt, aber der konnte natürlich die Mannschaft noch ein bisschen fußballerisch auf ein neues Level heben. Da hat er auch bei Düsseldorf letzte Saison gut überzeugt, kann auch als Standardschütze vielleicht die Mannschaft weiterhelfen, aber ja, ich fand jetzt auch nicht, dass die Rolle so stark war, sondern Gladbach hat da ihnen da auch ein bisschen was angeboten. Gerade bei den Gegentoren haben sie ja relativ viel Platz gelassen. Mhm. Klar musst du als Mainz annehmen, das Angebot, aber war es nicht so, dass da eine überragende Gladbacher Mannschaft von Mainz fast niedergerungen wurde.
Da gebe ich dir recht. Gut, dann beschließen wir es bei dem Spiel Mainz gegen Gladbach. Und wir machen jetzt gleich ein bisschen Werbung und dann sind wir noch zurück mit den Partien. Unter anderem Werder gegen Hoffenheim. Da wird Nico gleich was zu sagen können. Union gegen Freiburg haben wir noch. Wolfsburg gegen Bielefeld. Ein Bundesliga-Klassiker. Außerdem Stuttgart gegen Köln. Und heute Abend ist ja auch noch Leverkusen gegen Augsburg. Da können wir auch noch einen Blick drauf werfen. Das Ganze aber gleich nach der Werbung.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, ihr Lieben. Und wir gehen direkt wieder rein hier in die knallharten Analysen, schonungslos. Hier wird nichts beschönigt, kein Blatt vor den Mund genommen und auch nicht unterbrochen. Niemand ist gezwungen, schnell zu reden. Tobias Escher, das freut mich, dass du bei uns bist, nachdem du beim Doppelpass warst am Wochenende. Wir reden jetzt über Werder Bremen gegen die Turn- und Sportgemeinschaft, oder was heißt das eigentlich? Spielgesellschaft?
Das weiß niemand.
Turn- und Spielgemeinschaft, ich guck's mal nach.
Niemand weiß es. Gegen die TSG Hoffenheim.
Das heißt Turn- und Sportgemeinschaft Hoffenheim, 1899 eingetragener Verein.
Sag ich doch. Nico, das war ja mal ein glücklicher Punkt.
Ja, ein bisschen schmeichelhaft, aber ich finde trotzdem aufgrund der ersten Halbzeit nicht ganz unverdient. Und man darf ja nicht vergessen, gegen wen man gespielt hat. Das ist immer noch Hoffenheim, die spielen europäisch, das sind andere Ambitionen. Und insofern bin ich am Ende sehr glücklich darüber. Und man hat jetzt mit diesem Punkt den nächsten gesammelt, von dem ich vielleicht nicht unbedingt, also mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und so bin ich ganz glücklich damit. Ein bisschen Angst, dass sich Füllkrug eventuell länger verletzt hat. Bei Osako, schöne Grüße, wird es nicht ganz so schwer wiegen, glaube ich. Aber so ein Füllkrug ist schon sehr, sehr wichtig. Weil du halt merkst, dass dieses Spiel das.
Wie bitte? Ist auch deutlich leichter als Füllkrug.
Ja. Weil du merkst, dass dieses Spiel von Bremen halt schon vorne so eine gewisse Entlastung braucht und die kann Füllkrug dann mehr liefern. Denn das ist immer noch Igel-Taktik und immer noch quasi sich auf die Basiswerte des Fußballs konzentrieren, die man im letzten Jahr ein bisschen hat beiseite liegen lassen, um Punkte zu sammeln. Aber das machen sie, haben 8 Punkte und jetzt gibt es in den nächsten 2 Wochen oder in den nächsten 2 Spielen halt gegen Frankfurt und Köln halt A, die Aufgabe, Frankfurt hinter einem zu lassen und B, gegen Köln noch Punkte zu sammeln und dann kommen die großen Klopper, wo man auf die Fresse kriegt.
Ey, dein Pessimismus, ne? Das ist so ein Angstpessimismus.
Nee, das ist Realismus. Du müsstest wissen, wie das ist, wenn man von einem Relegationsplatz kommt. Ich hab dem Tod ins Auge geblickt in diesen letzten 5 Minuten.
Aber du hast halt wirklich. Das hat dich so zerstört dieses Jahr, dass du dich gar nicht mehr aus der Tür traust. Dein Selbstbewusstsein liegt so. Na, es ist ja so. Du hast wirklich das Gefühl, so, du hast nichts mehr verdient vom Leben und nichts mehr zu erwarten. Und alles, was kein Desaster ist, ist schon mehr als das, was du verdienst und erwartest. An dem Punkt hat Bremen dich gebracht.
Vielleicht ein klassischer, klarer Realist. Entschuldigung, Hoffenheim ist eine bessere Mannschaft. Nein, und dann ist ein Punkt gut.
Du bist wie Reek. So, vor der Saison warst du Greyjoy hier. Theon Greyjoy, der Thronfolger des Königreichs des Wassers. Und jetzt bist du fucking Reek. So, das hat Bremen mit dir gemacht.
Wenn du das meinst. Ich fühle mich ganz wohl gerade in der Situation.
Ist auch so. Ich meine, du sagst, du spielst gegen Hoffenheim und sagst schon so, oh ey, da kannst du eigentlich nichts erwarten gegen Hoffenheim. Und dann kriegst du einen Punkt und bist mega happy. So, das ist ich finde es traurig, dich so zu sehen. Das würde ich damit sagen.
Nico, schon ein bisschen zur Seite springen, weil ich habe auch das Gefühl, dass Bremen das maximal Mögliche aus diesen 5 Spielen geholt hat. Jetzt gegen Hoffenheim wieder eine disziplinierte Leistung, gut verteidigt bis zum 1:1. Haben sie die Mitte sehr gut zubekommen. Hoffenheim war damit riesig überfordert, was sie machen sollen, dass sie diesen einrückenden Außenverteidiger Rudi nicht eingespielt bekommen haben. Und dieses 1:1 kam so ein bisschen aus dem Nichts, war auch viel Pech dabei, dass der Ball so komisch abgefälscht wurde. Und in der vergangenen Saison hätte ihnen das Genick gebrochen und dann haben sie aber weitergemacht. Aber es mehr als 1:1 wäre auch ein bisschen unverdient gewesen, gerade nach der zweiten Halbzeit.
Ja, stell dir mal vor, Bittencourt hätte ihn reingemacht. Ah, der war abseits, ne? Aber
trotzdem. Der war abseits. Ja, und das, was mir am meisten Sorgen macht, ist halt die Offensive. Weil defensiv stehen sie mittlerweile gut, aber sind jetzt haben jetzt einen Schuss aufs Tor gebracht gegen Hoffenheim, sind bei den Torschüssen auch eher auf einem Niveau mit Mainz, Augsburg, Köln und sind da ein bisschen weit mit der Union, Frankfurt. das ist so, offensichtlich muss dann noch mehr kommen, das ist halt alles abhängig von Füllkrug.
Aber weißt du, es gibt der für mich, also Nils, für dich auch nochmal, es gibt für mich da einfach einen gewissen Stufenplan, den man verfolgen muss. Und der hat einfach letztes Jahr gezeigt, dass da einfach eine Fehleinschätzung, aus welchen Gründen auch immer, stattgefunden hat, wieder ganz von vorne anzufangen in einer Liga, in der es eng und knapp wird. Und du hättest auch nach den 5 Spielen oder der Saison wäre Bremen dann mit 2 Punkten gewesen. Und dann wären wir unten drin und dann wird wieder das Wasser bis zum Hals stehen. So machen sie, und das ist nicht schön und das ist auch nicht Werder, aber machen erstmal ganz diszipliniert hinten dicht, versuchen irgendwie Punkte zu holen, um ein kleines bisschen Ruhe reinzukriegen, um dann hoffentlich irgendwann mal Phase 2 und Stufe 3 und sowas alles zu zünden. Aber bis dahin ist das erstmal mir so lieber, als wie gesagt, jetzt so da zu stehen wie Schalke zum Beispiel oder so.
Ja. Gut.
Magst du nicht, ne?
Doch, ich wollte dich nur ein bisschen aus der Reserve locken, aber ich kann das ja verstehen und wünsche mir nur, dass du in Zukunft Anlass hast, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und etwas höhere Erwartungen an den Fußball zu haben.
Nee, aber die ist insofern ja noch, also muss man mal ehrlich sein, Werder Bremen hat mit der GmbH, die das Stadion da hält, die hat, glaube ich, Insolvenzgefahr gerade. Das heißt, die sind richtig, also es kann sein, dass die insolvent gehen. Wenn die insolvent gehen, dann gibt es ein richtiges Problem für den Verein im Gleichgewicht. Werder Bremen hat kein Geld. Werder Bremen hat Spieler, die sie verkaufen wollten, nicht loswerden können und haben riesengroßes Minus aufgrund von garantierten Ablösen, die sie in 2 Jahren zahlen müssen. Das Ganze ist wirklich ziemlich gefährlich am Abgrund im Moment. Dann fange ich nicht an, in dieser Saison davon zu erzählen, dass sie, nachdem ich natürlich genau wie jeder andere auch im Umfeld das Gefühl hatte, ey, man kann vielleicht aus der letzten Saison einen Schritt weitergehen, da jetzt rumzuträumen. Nee, ich bin glücklich und zufrieden und ich lese ja auch immer ein bisschen Kommentare. Es geht nicht darum, dass Kohfeldt der beste Trainer ist. Ich halte ihn nach wie vor für einen sehr guten. Aber ich bin sehr glücklich, dass sie an ihm festgehalten haben, weil das zumindest auf dieser Position Ruhe und Kontinuität bedeutet hat. Wenn du dich mit Schalkern unterhältst, gibst du sehr oft die Stimme und ich habe vor kurzem in so einem Schalke-Chat länger gehangen. Ey, eigentlich hätten wir mal Tedesco behalten sollen. Ja, weißt du, Köln-Fans erzählen mir was von Stöger und sowas alles. Und Werder Bremen geht halt diesen bitteren Weg durch dieses Tal und dann bin ich auch zufrieden mit diesen Scheißspielen. Hauptsache ein paar Punkten und habe erstmal ein bisschen Ruhe. Mhm. Entschuldigung, lange Rede, wollte ich eigentlich gar nicht, aber jetzt hast du mich doch getriggert.
Ja, das ist doch wunderbar. Das ist so wollen wir dich doch. Mhm. Gut, aber ich gebe dir insofern recht, Bremen steht wirklich mit 8 Punkten und vor allem Platz 6 deutlich besser da, als man das hätte erwarten können. Also punktetechnisch ist Bremen, sag ich mal, mehr als im erwartbaren Soll. Von daher, schöne Momentaufnahme. Vielleicht hamstert ihr euch ja weiter in eine ruhige Saison hinein. Für Hoffenheim war das, finde ich, ein bisschen zu wenig. Klar, die haben auch Doppelbelastung und hätten aber dieses Spiel einfach gewinnen müssen. So, sie haben es dann versäumt, einfach noch eins zu machen. Hatten noch ein bisschen Pech hier und da. Kann man nicht, aus Hoffenheimer Sicht kann man nicht so zufrieden sein, denke ich. Gut, keine Einwände mehr. Dann machen wir weiter mit Stuttgart gegen Köln, oder? Dem Duell des Neulings gegen des letztjährigen Neulings. Und ja, Köln 2. Punkt geholt. Aber es läuft immer noch nicht so richtig rund. Und Stuttgart, von denen hat man das ja nicht unbedingt erwartet, ebenfalls 8 Punkte, besseres Torverhältnis auf Platz 4. Die machen Spaß.
Du begehst hier heute völlig meine Tagesordnungspunkte. Das würde Thomas Helmer sich niemals trauen mit dem Sport 1
Redakteur. Ja, du musst ja auch mal wieder irgendwie dich umgewöhnen jetzt. Was willst du denn machen?
Alles gut, alles gut. Stuttgart ist ja wie die Feuerwehr in das Spiel reingestartet, also von der ersten Sekunde an Vollgas, direkt das Tor und dann auch direkt nachgelegt. Also gutes Ballbesitzspiel, Köln laufen lassen und dann trotzdem immer das Spiel in die Tiefe gemacht. Ich fand das 1:1 war so der Knackpunkt, weil dann hatte Köln so ein bisschen raus, dass sie, wenn sie rechtzeitig pressen, wenn sie nah genug am Mann stehen, wenn sie auch mit hohen Bällen auf Andersson arbeiten, dass sie damit die Stuttgarter ärgern können. Und im Endeffekt auch ein verdientes 1:1. Man muss auch nochmal zu der Frage, welche Mannschaft im Abstiegskampf tot ist und welche nicht, da mal Köln ein Stück weit loben. Weil auch die machen fußballerisch nichts Tolles, aber die sind da. Also die werfen sich in die Zweikämpfe, die wirken nicht so wie eine Mannschaft, die sich komplett aufgegeben hat. Mhm.
Ja. Wäre ja auch ein bisschen früh am 5. Spieltag.
Ja, aber es ist ein bisschen anders als Schalke. Also da hast du auch das Gefühl, da übernimmt zum Beispiel Andersson, der ist neu, aber der nimmt schon sehr viel Antwort und der will jeden Ball lang haben und geht dann auch jedes Kopfballduell rein.
Limnius oder Limnius, wie er ausgesprochen wird, hat jetzt sein Debüt als eingesetzter Spieler gefeiert, hat gleich mal ordentlich Druck gemacht. Auch Duda ist immer präsent. Da sind schon zwei, drei positive Signale zu erkennen, auch wenn der Fußball halt brutal, das ist nicht schön anzusehen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann in Zukunft ein bisschen besser punkten mit, wenn die Spielverläufe entsprechend ausfallen.
Ja, sollten sie auch. Haben sie ja noch ein bisschen verstärkt. Wolf ist gekommen auf der rechten Seite zum Beispiel. Ja, Anderson, Duda, wie gesagt, sind ja auch schon Neuzugänge, die sich sicherlich noch erstmal finden müssen. Anderson noch ein bisschen, denke ich, schon ein bisschen besser angekommen als ein Duda vielleicht. Aber die haben ja auch noch ein bisschen was gemacht. Mal schauen, wie sich das da in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Bei Stuttgart finde ich nach wie vor, das sieht echt gut aus. So, die wirken irgendwie klar im Kopf. Jung, hungrig, schnell. Man, die haben einen Plan einfach. Und ich glaube nicht, dass es eine Eintagsfliege ist. Mal gucken, wie effizient sie dann über die Saison gesehen punkten. Aber man hat irgendwie bei denen nicht das Gefühl, dass das nächste Woche vorbei sein könnte da.
Nö, die spielen auch guten Fußball. Und die haben auch viele Spieler, die momentan in wirklich guter Form sind. So ein Endo, der wirklich schöne Sachen macht. Silas, der auf dem Flügel richtig für Wirbel sorgt. Und selbst die Verletzungsprobleme, die sie aktuell haben, die werfen sie nicht wirklich aus dem Tritt. Das ist schon beeindruckend. Mhm. Mir gefällt der Stil, den sie spielen. Mir gefällt das Tempo, das sie haben. Mir gefällt, dass sie ins Risiko gehen. Mir gefällt, dass sie hochpressen. Also das ist schon, das macht Spaß. Selbst wenn sie jetzt die Punkte nicht aufrechterhalten, so, solange sie so weiterspielen, kann man sich die Spiele von Stuttgart gut geben. Das ist schon mal in dieser Liga was wert.
Ja, und ich fand es auch wirklich stark, also teilweise, wie sie den Ball haben laufen lassen, welche Kombination, in welcher Geschwindigkeit. Also es sah teilweise wirklich schon echt richtig gut aus. So, das ist kein Zufall. Die sind alle technisch stark, sie sind schnell im Kopf, also die haben sich teilweise Köln auch richtig zurechtgelegt. Also, ja, das finde ich schon sehr beeindruckend. Insbesondere halt, wenn man, muss man sich immer vor Augen halten, dass sie letztes Jahr in der zweiten Liga lange Zeit große Probleme hatten. So. Und jetzt mit einem Kader, der jetzt auch nicht auf so vielen Positionen verstärkt wurde, dann in der ersten Liga so gut ankommen, das finde ich echt nachhaltig bemerkenswert, muss ich sagen. Stuttgart macht mir irgendwie Spaß. So, Spaß hatten auch, und jetzt komme ich zurück zu deinem Tagesordnungspunkt, 5000 Leute bei Eisern Union im Stadion. Und neben dem sportlichen Aspekt, der ja vielleicht relativ schnell erzählt ist, denn es gab ein 1:1 gegen den SC Freiburg, gibt es ja noch die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Zuschauerfülle in diesem Stadion. Es gab die Ansage, dass nicht angefeuert werden darf. Es ist total absurd. Jeder musste Maske tragen und keiner durfte singen oder so, sondern man musste
dann klatschen. Was.
Klatschen oder sowas oder irgendwie so, whatever. Winken. Man durfte aber keine gemeinschaftlichen Gesänge anstimmen.
Vielleicht so diese Achselfurzen.
Ja, finde ich super.
Wenn sich das durchsetzen würde, so als neue Jubel vom
Wieso nicht? Als Buhruf.
Ja, es ist natürlich schon lächerlich, finde ich. Und auch, ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt an den Fußballfans festhalten sollte zurzeit.
Ja,
das muss man einfach sagen, wenn man sich so die Nachrichten anguckt und guckt, was da draußen in der Welt los ist, dann muss der Fußball auch aufpassen, dass er sich nicht zu angreifbar macht. Und durch sowas machst du dich sehr angreifbar.
Ja, Chef deines Vereins, beziehungsweise welchen Posten hat Hellmann genau bei euch?
Weiß niemand.
Vorstandsvorsitzender.
Der hat ja gesagt, dass er sich wundert, dass keine Zuschauer ins Stadion dürfen, weil sie ja extra für diesen Fall jetzt die Hygienekonzepte ausgearbeitet hätten. Ah. Und er ist der Meinung, dass man damit auch locker 5.000 bis 8.000 Leute im Frankfurter Waldschalen unterbringen könnte, nach Hygienevorschriften, mit Hygienevorschriften, ohne dass da irgendwie Ansteckungsgefahr sei.
Ja, aber vielleicht. Also das Ding ist, muss es das haben? In der Zeit, als die Infektionszahlen zurückgingen und man das Gefühl hat, okay, vielleicht irgendjemand kann wieder zur Normalität übergehen, dann sich vorzutasten und so, okay. Aber jetzt in einer Situation, wo ja auch die Ansteckungszahlen wieder so hochgehen, der Winter steht vor der Tür, es wird erwartet, dass diese zweite Welle noch heftiger wird als die erste. Und wenn man dann auch damit ringt, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für neuere, also neu aufgelegte Einschränkungsmaßnahmen vielleicht nicht mehr so hoch ist, finde ich es irgendwie auch ein gutes Signal, mit Ernsthaftigkeit voranzugehen, mit Vorsicht voranzugehen und zu sagen, so, ey Leute, der Fußball hat eine Vorbildfunktion, auch in dieser Situation, und verzichtet vielleicht mal auf die Rückkehr der Fans, einfach um den Leuten auch klarzumachen, ey, das ist jetzt kein Spaß, sondern die nächste Welle steht vor der Tür und vielleicht unterhalten wir uns dann im Frühling nochmal darüber. Finde ich, kann man auf dieses Zeichen verzichten, die Fans wieder ins Stadion zu lassen. Ich finde, gerade in Berlin, wo ganz komische Sachen passieren, mit irgendwelchen Veranstaltungen und Versammlungen und Demos und Leute baden im Fluss und so, was die da alles machen. Ich finde, gerade in Berlin wäre es mal ein gutes Signal zu sagen, ey, wir halten mal die Füße ein bisschen still. Irgendwie, ich weiß, ich finde das, vorher war das so, als die da wieder reinkamen, hatte man so das Gefühl, okay, das hat irgendwie was Schönes, die feiern das Leben, die zelebrieren das wieder, es ist wieder ein Stück weit zurück zum irgendwie zur Normalität und eine gemeinschaftliche Freude erleben und so weiter und so fort. Da fand ich es positiv. Jetzt in der Situation schüttel ich darüber den Kopf und denk mir so, ey, nee, das ist nicht die richtige Zeit dafür.
Ich mag, was ich an der ganzen Sache nicht mag, ist, dass es alles so unterschiedliche Regelungen gibt. Das hat mir jetzt auch gerade, ist ja auch gerade der Streit gewesen mit dem Beherbergungsverbot und so in Deutschland und regionale Unterschiede, teilweise innerhalb von Städten, Stadtteile, Unterschiede und so weiter. Das ist das, was mich dann auch so stört. Manche, in manche Stadien dürfen sie, in manche nicht. Und keine Ahnung, ich finde, jetzt mal unabhängig von der rechtlichen Situation, ist das auch kein gutes Gefühl für uns als kollektive Nation, sage ich mal. Ja, ich fände das irgendwie geiler, wenn eine klare Ansage gilt und die gilt dann irgendwie für alle und nicht irgendein Stadion hat aber eine Ausnahmeregelung, weil das Stadion auf einem Berg liegt und da ist ein bisschen bessere Luft als bei dem anderen, wo es in der Talsohle liegt oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also dann finde ich das alles irgendwie. Es ist so ein schweres Thema. Es ist ja nicht, also alle haben Bock auf Fans im Stadion. Für alle Vereine ist es finanziell wichtig und gut. Ich sehe es auch lieber mit Zuschauern. Ich habe auch lieber keine Maske an und der ganze Shit. Also wir brauchen über den Part brauchen wir nicht reden, was wir gerne alle gerne am liebsten hätten oder so. Aber ich weiß nicht, es ist vielleicht auch ein bisschen kurzfristig gedacht, wenn man immer die Grenzen bis zum Maximum stretcht, wisst ihr, wenn man immer guckt, was geht jetzt Maximum 1,34 Meter, könnten sie, aber da könnten wir 600 Leute reinkriegen und wir haben mit dem Geodreieck nachgemessen irgendwie, das ist auch kurzfristig gedacht, weil wenn der Lockdown kommt, dann ist eh wieder vorbei.
Also ich finde das auch so, ich finde Union tut sich keinen Gefallen damit, in der Gesamtwahrnehmung, weil vielleicht geht mir das auch subjektiv nur so, und in Wirklichkeit ist das gar nicht so. Aber wenn ich mir Union angucke, dann sehe ich eigentlich so einen jungen, sympathischen Verein, die ein bisschen anders sind, die Spaß machen, bei der die Fans das Stadion renoviert haben gemeinschaftlich, wo du bei der WM irgendwie die Leute hast, die mit dem Sofa, die ihr eigenes Sofa mitbringen und sich da auf die Rasenfläche setzen und gemeinsam das Turnier schauen. So, das sind so Sachen, da ist Union total positiv hervorgestochen in den letzten Jahren und feiern auch, finde ich, so diese Underdog-Rolle eigentlich auch ganz gut ab. Und das sind jetzt aber so Aktionen, wo ich zum ersten Mal so denke, so, boah, nee, ey, das ist nicht gemeinschaftlich, das ist irgendwie nicht solidarisch, nicht sozial. Da verliert einfach Union als Verein bei mir gerade einfach, bei mir persönlich, einfach an Ansehen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das keine positive Aktion.
Ich möchte nur einen einwerfen, weil es ist ja immer, ich bin einer der letzten Verfechter dieser regionalen Maßnahmen. Und ich finde immer, die Behörden vor Ort wissen am besten Bescheid. Und ich finde, es macht schon einen Unterschied. In Rostock, wo du zum Beispiel immer noch relativ wenig Infektionen hast, oder auch Kiel, da würde ich es anders bewerten als jetzt in München oder Berlin. Aber ja, das wäre die spannende Frage. Berlin ist halt eben der Hotspot und Berlin hat halt teilweise die Kontaktnachverfolgung aufgegeben. Wenn dann, stell dir mal vor, es gibt da irgendwie einen Fall im Stadion, dann ist halt die Frage, wenn die es gar nicht verfolgen können, wie wollen sie das dann machen? Also es ist alles sehr schwierig und ich wird mit einerseits mehr Demut und andererseits auch, da stimmt mit dir hinzu, vielleicht, dass man da so ganz feste Grenzwerte hat. Und dass man halt sagt, so bundesweit, wenn 100 Infektionen auf 100.000, sagen wir dann die und die Maßnahmen, und da gehört dann halt dazu Fußballspiele ohne Zuschauer.
Ja, es ist ein Riesenthema und wir werden es wahrscheinlich auch heute hier bei Bundesliga nicht lösen, aber Ja, es geht, manchmal geht es ja auch einfach um Zeichen setzen, nicht nur um effektive, weiß ich nicht, statistisch erhebbare Infektionszahlen, sondern auch, was Nils gesagt hat, finde ich halt auch wichtig. Ein Grund, warum die Zahlen auch wieder hochgehen, ist so, weil wir alles haben schleifen lassen. Da zähle ich mich rein wie jeder andere, weil wir alle mehr oder weniger gedacht haben, das Ding spricht hier in Deutschland nicht so richtig aus, ist doch alles so ein bisschen, wir haben gedacht, wir springen da von der Schippe so. Das ist doch die Wahrheit. Jetzt merken wir aber, es geht hier uns genauso wie in allen anderen Ländern auch, wenn wir nicht aufpassen. Und dann finde ich, ist das auch manchmal so eine Frage, was man auch für eine Message sendet, auch als Verein. Weil in der Krise wurden die Bundesliga-Vereine als erstes wieder sozusagen aus der Taufe gehoben und gesagt, okay, es ist wichtig, ihr seid wichtiges Kulturgut. Und jetzt sind sie aber auch vielleicht ein bisschen in der Verantwortung, ein Stück weit was an Leadership, keine Ahnung, ob man das so nennen kann, zurückzugeben. Und gerade in Berlin vielleicht, wo die jungen Leute noch ein bisschen wilder tanzen als in Bochum oder weiß ich nicht was, denen auch mal zu signalisieren. Leute, es ist kurz vor acht. Deshalb lassen wir keinen ins Stadion. So könnte man es ja auch mal sehen. Ob es jetzt rein technisch... Ja, kurz vor zwölf meine ich. Kurz
vor, ist ja noch Zeit. Ist erst kurz vor acht, Leute.
Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ach, Leute, ich weiß auch nicht, ich bin auch nur ein Dummbatz. Ich weiß auch, ich rede auch nur um Kopf und Kragen. Ich weiß es auch nicht. Ich will 2019 zurück.
Aber natürlich Alkohol wird das nicht besser.
Obwohl, das ist ja auch ohne
alkoholfrei.
Das ist gut, damit funktioniert das. Ja, ich habe auch wieder Bock auf den Straßen zu tanzen. Das ist einfach auch eher mein Naturell.
Mir fehlen die Clubs einfach, Nils. Mir fehlt es einfach richtig, mal in den Club zu gehen, richtig abzuballern, Alter. Was los? Wie lange ich nicht mehr richtig in der Disse war.
Alter, ich weiß noch,
letztes Mal. Aber ich habe jetzt 20 Jahre.
Ja,
Was wo wir bei dem Thema sind, nicht? Also ja. Ich habe jetzt schon ein, zwei Bundesliga-Leute, die jetzt nicht in der vordersten Reihe sitzen, aber die haben gesagt, sie haben große Sorgen, dass nachher die Leute nicht mehr so ins Stadion kommen wie vorher.
Ja.
Weil die
ja, das ist ja logisch.
Ja.
Ich meine, wo war das? Ich meine, es gibt so kleine absurde Beispiele wie Sandhausen, die irgendwie ein Zweitligaspiel haben und da dürfen nach Konzeption 1000 Leute ins Stadion. Und die 1000 Leute ins Stadion. Ja, Moment, ich weiß, was du meinst. Aber die haben es jetzt nicht mal geschafft, die 1000 Tickets dafür zu kriegen. Aber sonst gehen da ja eh nur 3000 hin. Aber du kannst davon sicher ausgehen, dass auch dann nicht mehr diese 3000 kommen werden. Das heißt, dass das gesamte Zuschauerniveau noch umgeht, solange es nicht eine hundertprozentige Sicherheit für jeden Menschen auf der Welt gibt, dass ihm nichts passiert, wenn er irgendwo von A nach B geht. Und dann auf der anderen Seite, und da bin ich genau bei euch, dann aber so unterschiedliche Maßnahmen anzusetzen. In Mainz dürfen 100 und bei Berlin 5000 und in Wolfsburg sitzen 1000 und davon aber 100 Arm in der Kurve. Das ist kein gutes Bild, was da gerade gebaut wird.
Man muss ja übrigens nicht immer alles auf die Politik schieben. Man kann ja auch als DFL oder als Bundesliga sich zusammensetzen können und da was untereinander abmachen können. Ja. Weil die Veranstaltungen müssen ja immer genehmigt werden und da müssen ja Anträge eingestellt werden. So. Also es ist ja die Bundesliga, die Anträge einstellt. Es ist nicht nur die Politik. Die Bundesliga ist zu sagen, ja, hier, wir haben X und Y als Antrag. Wir wollen so und so viele Fans haben.
Ja. Ja, also ich tue mich ein bisschen schwer. Also ich habe auch so ein bisschen... Bei Union haben sie wenigstens jetzt irgendwelche Regeln versucht geltend zu machen. Ich habe immer noch in meinem Kopf, als auch natürlich eine sportlich unangenehme Erinnerung ist, aber was da in Dresden beim DFB-Pokalspiel beim HSV los war, also keine Masken oder hier unten hingen die dann wirklich so zusammen im Fanblock, so ein Knäuel. Ihr kennt ja, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, als Toni Leistner da oben ins Publikum hoch ist, habt ihr vielleicht noch im Bild, wie das da aussah. Also von wegen Abstandregeln, Abstand, Schmattstand. So, also das hat sich niemand dran gehalten. Und wenn du halt solche Zustände dann irgendwie irgendwo hast, das finde ich dann einfach... Kann ich mich nicht mit anfreunden. Aber das war bei Union jetzt ja nicht so. Da haben sie sich ja großteils an die Abmachung gehalten. Aber trotzdem irgendwie ich fühle mich damit nicht wohl, das irgendwie so zu sehen. Gut, ist ja auch ein Stück weit ein persönliches Ding. Lass uns noch mal kurz über das Spiel reden. Wo waren wir jetzt hier? Union gegen Freiburg, nämlich 1:1. Habt ihr da noch etwas zu den Geschehnissen auf den Platz hinzuzufügen? Nicht nur daneben.
Union spielt Fußball. Max Kruse hat sich jetzt wieder sehr viel angeboten, sehr viel gezeigt und sie spielen jetzt sehr viel dezidierter hinten raus, flach. Auch wenn Freiburg gepresst hat, haben sie es auch versucht, dann hinten raus zu spielen mit flachen Pässen. Das war schon eine Neuerung im Spiel und die Linie scheint jetzt weiterzugehen. Und Kruse ist jetzt ein bisschen angekommen, hat jetzt einen Assist gemacht. Hier sind auch viele Ausschussware dabei, aber der hat auch Lust, nicht nur abseits, sondern auch auf dem Platz zu überzeugen. Schlagzeilen zu machen.
Ja. Das ist nicht so viel. Ich habe jetzt von dem Spiel nicht ganz so viel gesehen, muss ich sagen. Aber Union, also das, was ich gesehen habe, da stimme ich mit dir überein. Wer wäre ich auch, dass ich dir widerspreche? Dass Union wirklich versucht, sich weiterzuentwickeln. So, und mit dem das erste Jahr ist geschafft. Und es kommen jetzt so punktuell dann zum einen Transfers eben, aber auch ja eben der Versuch, quasi wegzukommen von diesem Spielstil, ausschließlich lange Bälle und so weiter. Anderson ist ja auch abgegeben worden und Kruse ist ja ein gänzlich anderer Spielertyp. Und ja, es finde ich schön, dass man versucht, sich zu etablieren. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, weil wenn du immer nur ums Überleben kämpfst, wie in der ersten Saison, und immer nur sagst, wir sind der absolute Underdog und der Klassenhalt wäre eine Sensation, damit wirst du halt nicht alt in der Liga. Du musst dich irgendwann weiterentwickeln. Und das versucht Union und das finde ich sehr respektabel. Und ich wünsche denen, dass das funktioniert, dass sie damit sich in der Bundesliga etablieren. Ich finde, dass der Verein grundsätzlich der Liga gut tut, abzüglich dessen, was sie da mit den Zuschauern machen. Gut, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Haben wir noch ein Spiel vergessen? Nö, ne? Wir haben, glaube ich, alle gemacht. Dann bleibt uns nur noch die Vorausschau auf Leverkusen gegen Augsburg.
Du hast den VfL Wolfsburg unterschlagen.
Shoot, wie konnte mir das passieren? Gegen Bielefeld? Ja, das können wir schnell machen. Wolfsburg, ja, Wolfsburg hoch überlegen. Viele Torchancen gehabt. Ja. Für 2-0 hätte viel höher führen müssen. Auf einmal, und jetzt kommt's. Fucking Sven Schiplock. Das, nee, bist ein guter, bestimmt ein richtig guter Typ. Bruno Labbadia hat sich mal als den besten Anläufer der Mannschaft auch betitelt. Aber dass Sven Schiplock Tore in der ersten Liga schießt, das kann ich nicht begreifen. Dass er, er war beim HSV einfach die torungefahrene Person. Und er schießt jetzt Tore in der Bundesliga. Ich finde das irgendwie super. Das ist wie Dennis Diekmeyer, der jetzt Torjäger ist und so. Ich finde das irgendwie super.
Echt, Dennis Diekmeyer wo?
Bei Sandhausen.
Ja.
Aber schießt das 2-1 und auf einmal kommt Bielefeld zurück und bringt Wolfsburg nochmal ins Schwimmen. Dann dieser Schuss von Klos abgefälscht, der dann gegen den Pfosten kullert. Das hätte das 2-2 sein können. Alter Schwede, das wäre mal ein Punktediebstahl gewesen. Da hätte Wolfsburg sich schön an die Nase fassen können. Aber da wollte ich nochmal was fragen, weil am Ende des Spiels wurde irgendwie eingeblendet, Expected Goals, Wolfsburg irgendwie 0,9 oder sowas oder 0,7 und ich denke mir, ich check diesen Wert immer noch nicht, weil ich habe allein 300%ige Chancen von Wolfsburg gesehen, die nicht reingegangen sind. Also die standen ja allein dreimal vorm Tor, einmal irgendwie Steffen und dann Weghorst und dann noch dieser Kopfball von, war das auch Weghorst, der Kopfball, den er direkt auf Mann setzt, wo er komplett falsch. Das sind doch eigentlich im Prinzip drei sichere Tore.
Ich kann es ja nicht genau sagen. Das ist ja einfach nur addiert, die Werte der einzelnen Torchancen. Also wenn ein Tor eine Chance, auch nach diesem Modell, eine Chance von 10%ige Chance, ein Tor zu machen, dann hast du 0,1 Tor dadurch. Was jetzt genau, wie viel genau, was gilt, was die Kopfbälle sind. Kopfbälle haben zum Beispiel eine sehr viel geringere Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu machen, als wenn du mit einem guten Fuß abschließt. Das ist ja logisch.
Der gute Fuß. Ja, trotzdem, ja, also das macht alles keinen Sinn.
Aber also, sorry. Ich kann es dir nicht an dem genauen Beispiel erklären, das weiß ich nicht. Und deswegen, ja. Ich bin ein großer Freund dieser Werte, aber nicht auf ein Spiel bezogen und auch nicht auf eine Chance bezogen.
Ja, gut, man kann vielleicht, gibt einem dieser Wert dann irgendwie einen Ansatz, auf einen Blick zu sehen, wer hatte mehr Chancen oder wer hatte mehr Tor, also wie Möglichkeiten auf dem Tor oder so.
Diese Werte schwanken auch von Anbieter zu Anbieter ganz stark. Ich guck mal, was Understat sagt zu dem Spiel.
Die sind auch immer auf die Heatmap gucken. Also.
Der Understat sagt 2,78 für Wolfsburg.
Ah, ja.
2,78 zu 0,66.
Also da haben wir es ja, schwarz auf weiß.
Gut, so, was wir auch schwarz auf weiß haben, ist, wie es jetzt weitergeht. Das kann ich euch schnell verraten, denn wir haben im Anschluss unsere Golden Boys, die im Game Talk euch verwöhnen wollen mit Gaming-Inhalten, über die sie sprechen, mit ihren goldenen
Zuhörern. Wow. Oh Gott.
Um 20 Uhr, Geo Battle, heute zu Gast Etienne Cedric Gade und Dennis Richtarski wird da sein, gibt seine Premiere.
Sehr schönes Format.
Ich glaube, Dennis hat das noch nie gemacht. Lars wird immer besser, der kann mittlerweile Chinesisch. Ja. Er hat jetzt auch unter der Woche verbringt er teilweise Zeit in Malaysia, einfach um die Orte besser kennenzulernen. Es wird schwer.
Ja, das stimmt. Ich bin sehr gespannt auf Dennis. Ich hatte ja neulich mit Lars und Ben gespielt und Ben ist auch sehr gut.
Ja. Ben ist tatsächlich auch in seinem jungen Leben schon sehr weit rumgekommen, hat viel gesehen.
Ja. Der hatte ja auch früher Dreadlocks.
Ja.
Und das ist ja auch eine reisefreudige Frisur.
Absolut, ja.
Von daher, der ist wirklich ganz gut gewesen. Der hat eine Runde massiv verkackt, sonst wäre der noch besser gewesen. Und
Tobi hat letzte Woche gewonnen.
Weiß gar nicht mehr, wer letzte Woche gewonnen.
Du hast letzte Woche gewonnen, Tobi, ne?
Ja.
Mega. Glückwunsch.
Bist auch ein guter. Du weißt es ja doch.
Du kommst auch mal vorbei, Nico.
Ja, gerne. Ich habe nämlich keine Ahnung, wovon ich rede.
Ja, aber du bist so viel um die Welt schon gereist.
Ja, aber er guckt immer aufs Handy währenddessen.
Ja.
Das wird man arbeiten.
Um 21.30 Uhr gibt's Doom Eternal, The Ancient Gods. Auch mit Dennis. Heute ist ein Dennis-Tag. Also, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute. Schreibt uns gerne in die Comments. Was sind eure Meinungen zu den Themen, die wir besprochen haben? Insbesondere natürlich zu diesem hitzigen Thema Corona und Zuschauer in den Stadien. Schreibt mal rein. Würde mich freuen. Ich lese das alles. Und jetzt geht's weiter mit den Goldens. Da sehe ich schon hier den Gregor. Und wer ist das noch da hinten? Der wird. Viel Spaß, Leute. Tschüss. Und Sandro auch. Auf Wiedersehen.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.